ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Samuel Finzi ist da. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Ich freue mich auch.
Wie geht's Ihnen?
Gut, vielen Dank. Also heute sehr gut, ja. Gestern war ein langer Tag. Eine Reise von Berlin nach Stuttgart und dann eine Lesung am Abend.
Ist ja gerade so ein ganz neues Erlebnis, auch für Sie unterwegs jetzt mit einem Buch zu sein, das man selbst geschrieben hat. Sie kennen ja Filmpromotourneen wahrscheinlich nur allzu gut.
Oder Lesungen,
als Schauspieler.
Fremder Werke. Ja,
fremde Bücher lesen, aber diesmal das eigene Buch. Jetzt waren Sie gestern in Gschwend bei Schwäbisch Gmünd zum Lesen. Wie war's?
Ich fand's schön. Ich fand es tatsächlich schön, weil die Atmosphäre, die Leute waren sehr aufmerksam und haben sehr konzentriert zugehört und schön reagiert, haben gelacht und da, wo es was zum Lachen gab und dann geschwiegen, da, wo es eben nicht so was zum Lachen gab. Mhm. Jedenfalls, ich habe tatsächlich eine gute Reaktion gespürt. Also keiner ist rausgegangen, keiner ist eingeschlafen. Und ich habe 2,5 Stunden durchgelesen, ohne Pause.
Das war jetzt die dritte Lesung, glaube ich.
Das war die dritte Lesung,
und es ist niemand eingeschlafen. Wie war es bei den anderen beiden Lesungen? Ist da irgendjemand eingeschlafen?
Da war ich so aufgeregt, konnte ich nicht aufpassen.
Ein Buch zu schreiben ist auch für einen erfahrenen Schauspieler wie Sie, also ich meine, Ihre Filmografie durchzulesen, da kann man doch auch schon ein Buch draus machen, wenn man so alle auflistet. Das ist ein autobiografisches Buch, das Sie gemacht haben über Ihre Kindheit. Warum?
Warum? Ha. Gute Frage. Es ist erstmal ein autobiografischer Roman.
Richtig. So.
Und warum? Also ein ganz banaler Grund ist die Aufforderung, also was heißt banal? Es ist die Aufforderung von Frau Karin Graf, die Literaturagentin, die mir vor Jahren vorgegaukelt hat, die behauptet hat, dass so wie sie mich spielen sieht, wie ich auf der Bühne stehe und spiele, sie sei sich sicher, ich könnte auch schreiben. Mhm. Da war ich mir selbst gar nicht sicher. Da sage ich, woher, wie können Sie das beurteilen? Sagt, ja, das ist mein Job, das könnt ihr beurteilen. Und dann habe ich gesagt, ja, worum soll ich denn schreiben, worüber? Und sie sagten, ja, Sie haben so ein Leben, sehr spannendes Leben, Sie kommen aus einem anderen Land, sind aber hier mittlerweile Schauspieler geworden, Sie haben die Kultur gewechselt, die Sprache und so weiter. Sag ich, aber das bin doch nicht der Einzige, ich meine, in Deutschland leben.
Muss ich jetzt kurz erklären, auch wenn wahnsinnig Leute, viele Leute Sie natürlich kennen. Ja. Sie sind geboren in Bulgarien und zwar
1966.
Und am 20. Januar, also sehr guter Tag, um auf die Welt zu kommen.
Ja, übrigens,
sag ich jetzt mal so.
Haben Sie das gemerkt? Sehr schön. Warum meinen Sie, es ein guter Tag
ist? Das ist einfach so ein prägnantes Datum. Zum Beispiel der amerikanische Präsident wird vereidigt, immer am 20. Januar.
Ach, ich hätte fast gedacht.
Und Fellini ist auch geboren am gleichen Tag.
Das wissen Sie?
Ja.
Das haben Sie bei mir gelesen?
Nein.
Ja, stimmt, das steht es auch nicht.
Nee,
das wissen Sie. Ja. Wissen Sie, wer noch?
Naja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf unser Gespräch. Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Ah, das sage ich Ihnen.
Das nur zum Hintergrund. Hat sie recht gehabt, die Agentin?
Das liegt jetzt nicht an mir zu beurteilen, aber laut Reaktion sagen manche, ja, es sei gelungen.
Aber hat es denn Spaß gemacht auch?
Ja, mit allen Tal- und Fahrten und wieder aufsteigen und so. Klar, natürlich ist es ein Prozess, war kein kurzer Prozess. Doch, es hat mir Vergnügen bereitet, tatsächlich in mein Gedächtnis rumzufüllen und zu versuchen. Wissen Sie, mein Zweifel bestand darin, dass ich jetzt meine Person nicht für so wichtig halte, dass jetzt auch ich bin auch nicht in so einem Alter, wo man unbedingt eine Autobiografie braucht.
Nein, wo man schon so zurückschaut auf sein Leben.
Ja, aber mir war wichtiger, ein bisschen mehr zu erzählen über das Land, aus dem ich komme und überhaupt über diese Atmosphäre. Was heißt es da aufzuwachsen in so einem Land, auf dem Balkan, im Sozialismus und einfach ein paar Menschen wieder sozusagen auferstehen zu lassen, die vielleicht nicht mehr existieren oder die anderen, die immer noch leben. Aber ja, sowas, so ein Versuch.
Sie gehören zu den wahrscheinlich vielseitigsten, oder sagen wir mal so, Sie sind ein vielseitiger Schauspieler. Ich finde immer das mit diesen ganzen Superlativen, muss eigentlich gar nicht unbedingt sein.
Damit kann ich auch nicht viel anfangen.
Und ich muss noch dazu sagen, unser Gespräch beginnt mit einem Vertrauensbeweis. Sie haben mir nämlich Ihren Kugelschreiber ausgeliehen. Den halte ich in Ehren und gebe ich nachher gerne zurück. Also allein Ihre Filmografie, die umfasst ja schon wirklich mehrere Seiten. Sprechen wir mal ganz kurz drüber. Gibt es da sowas Herausragendes für Sie, wo Sie sagen würden, unter all diesen Dingen, die ich da gemacht habe, ist was also so schon besonders? Ist es Agit, ein Völkermord von Erik Fiedler? Ist es Bella Block? Ist es Fleming? Ist es der Tatort? Mhm. Gibt es da so eins, wo Sie sagen würden, ja, das ist es?
Wissen Sie, ja, bei dieser ganzen Menge gibt es natürlich viele Sachen, die ich gemacht habe, wo ich natürlich, wenn ich was mache, dann natürlich stehe ich auch dahinter und setze mich ein dafür und versuche so gut wie möglich zu machen. Und natürlich gibt es ein paar Dinge, die sind nicht viel für meinen Geschmack und die natürlich ich für sehr wichtig halte. Und Sie würden sich wundern, welche Filme dazu gehören. Vielleicht haben Sie ihn gar nicht gesehen oder gehört davon. Aber
ich fürchte es fast. Wollen ja, Sie es mir verraten?
Ja, natürlich. Ich habe neulich per Zufall, weil das Akutkino in Berlin hat so einen Abend organisiert, wollte zwei Filme zeigen mit mir drin. Und ich habe einen davon war Worst Case Scenario von Franz Müller. Ein kleiner Film, den ich so wahnsinnig mag. Den haben wir vor 10 Jahren gedreht mit kaum Geld und so. Aber ich halte das für ein sehr, sehr schönes Werk. An sich, der Film, jetzt ob ich, gut, ich spiele da mit und die Hauptrolle und so weiter, aber das ist vollkommen egal. Der Film ist einfach sehr schön. Mhm. Oder mir ist wichtig, sehr wichtig in den letzten Jahren die Arbeit mit Robert Schwentke. All die Filme und allen Werken, an denen ich beteiligt war, wo er Regie geführt hat, sind mir wichtig.
Mhm. Können Sie da mal so ein, zwei sagen, für die es nicht wissen?
Natürlich, es hat angefangen mit der Hauptmann. Darauf folgte er hat mich danach für eine größere Produktion in Hollywood, also Hollywood-Produktion geholt, für eine kleinere Rolle. Dann darauf kam Seneca, der jetzt läuft in den
Kinos. Genau, der läuft jetzt gerade in den Kinos.
Und dann jetzt gerade die Serie, die jetzt im März abgedreht worden ist, Helgoland 513, da spiele ich auch eine Rolle. Und aber wie gesagt, für mich ist der Prozess, diese Zusammenarbeit mit ihm, ist mir wichtig. Oskar Röhler gehört auch dazu. Ja. Oder ein, zwei Filme mit Til Schweiger, die waren auch wichtig. Mhm. Insofern.
Das ist ja schon eine ganze Menge. Kommen wir mal auf Seneca zurück, weil der läuft ja gerade im Kino, kann man tatsächlich hingehen und Samuel Finzi richtig sehen an der Seite von John Malkovich, Seneca, ein römischer Philosoph. Ja. Worum geht es genau in dem Film?
In erster Linie geht es um die letzten Tage von Seneca und das Verhältnis zwischen Macht und Mensch und Ideologie, Macht. Eigentlich ein ziemlich zeitgenössischer Film, der ein düsteres Bild unserer heutigen Situation zeichnet. Eine Farce auf die Gesellschaft von heute.
Mhm. Wer spielt alles mit? Also alle reden ja immer über John Malkovich.
John Malkovich spielt mit, Geraldine Chaplin spielt mit, Julian Sands, der leider verschwunden ist.
Ja, Anfang Januar in den Bergen bei Los Angeles.
Von unserer Seite die Lilith Starkenberg, dann Alexander Fehling, Wolfram Koch.
Ist das für Sie eigentlich so eine besondere Herausforderung oder besonders schön, wenn man so internationale Produktionen mitspielt? Weht da nochmal so ein bisschen ein anderer Wind als beim deutschen Film?
Es weht ein anderer Wind durch die Tatsache, dass man erstmal, wir haben ja auf Englisch gedreht und vor allem durch die verschiedenen Menschen, die da mit, sozusagen die ganze Welt mischt, mit Tom Xander auch, ein junger britischer Schauspieler, auch dabei spielt, Nero, wunderbar. Man fühlt sich schon als ein Teil der großen Familie des Films sozusagen.
Wenn man auch international dann spielt.
Ja. Also, aber die Arbeit ist dieselbe. Also die Ansprüche sind nicht anders. Also
ist auch egal, ob John Malkovich da steht
natürlich. Also die Ansprüche, die ich an mich stelle, sind dieselben. Mhm. Nur natürlich, wenn man mit John spielt, ich habe natürlich einen sehr großen Respekt vor seiner Arbeit, weil ich ihn einfach mag. Und wenn ich jemanden mag dann und seine Arbeit respektiere, dann ist auch ein großes Vergnügen, mit ihm, mit so einem zu arbeiten, weil der ein toller Schauspieler ist einfach. Ein super Partner. Also das so viel dazu.
1989 sind Sie, Samuel Finzi, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, über einen kleinen Umweg nach Deutschland gekommen, kurz mal in Frankreich gewesen. In SWR1 Leute sind Sie heute bei uns zu Gast, mit 23 Jahren damals gekommen. Und ich nehme mal an, voller Schaffensdrang damals und in der Hoffnung, dass so jetzt was ganz Tolles, Großes bevorsteht.
Ja, so war das ungefähr. Wissen Sie, mit 23, da hat man keine große Angst, wie sich das Leben entwickeln würde. Irgendwas wird schon klappen. Mhm. Jetzt, ob man die Sprache spricht oder nicht, man wird sie lernen. Und was kann man ja verlieren?
Aber Sie mussten ja auch sehr schnell Deutsch lernen.
Das musste ich tatsächlich. Ja, ich bin ja natürlich auf durch die auf eine Einladung oder ein Angebot, um an einer Theaterproduktion teilzunehmen, nach Berlin gekommen. Und ich musste tatsächlich, ich hatte ganz, ganz wenig Zeit, um ein paar Floskeln Deutsch zu lernen, was ich auch getan habe. Und musste leider schnell feststellen, dass ich dass das gar nicht reicht.
Aber nun. Wie ist es eigentlich, wenn man aus Bulgarien stammt und dann nach Deutschland kommt, ist die Sprache eher leicht zu lernen oder eher schwer?
Für mich war das nicht so schwer. Ich fand, alle behaupten, dass Deutsch eine unglaublich schwere Sprache ist. Ich finde das gar nicht so. Ich finde sie sehr gut organisiert. Und das, ja.
Das wird uns ja nachgesagt auch.
Ja, ja. Und das hilft. Also ich finde französische Grammatik schwerer als die deutsche, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte ein bisschen Training mit Sprachenlernen. Ich war auf so einem Sprachgymnasium. 5 Jahre lang. Und das hat mich gar nicht so erschrocken. Und ich, wie gesagt, ich finde sie sehr gut strukturiert. Und aber dazu, zum Erlernen einer Sprache gehört ja nur nicht das Lernen der Grammatik und das Einreichern des Wortschatzes, sondern auch die Codes, die Verständigungscodes. Das gilt aber auch für jede Sprache. Und die Kommunikationscodes zu lernen. Und das hat mehr Zeit in Anspruch genommen als die Sprache selbst.
Aber hat es denn damals erstmal gereicht für die Produktion, die damals anstand?
Nein, ich habe
da sind Sie baden gegangen?
Ja, ich habe alles auswendig gelernt. Und es stockte am Anfang ziemlich. Also es war deprimierend. Für 2-3 Monate lang war es ziemlich deprimierend, weil ich konnte meinen Text, aber irgendwie konnte ich, ich verstand trotzdem nicht, was da abläuft. Ja. Und irgendwann hat irgendwas Klick gemacht, eine Grenze wurde überschritten oder eine Mauer ist gerissen und plötzlich konnte ich.
Es war ja im doppelten Sinne was Besonderes für Sie. 1989 in Berlin, muss man sich mal zurückversetzen, ist die Mauer gefallen. Auch in Ihrer Heimat in Bulgarien gab es damals Umschwung. Allerdings lief das ganz anders ab als in Deutschland, muss man sagen. Und Sie waren damals ja in Bulgarien auch schon ein Talent. Also Sie sind der Sohn eines Schauspielers auch, eines sehr bekannten Schauspielers in Bulgarien und haben damals auch schon dort gespielt am Theater. Und ich erinnere mich an diese hinreißende Szene. Ich weiß ja nicht, ist ja ein Roman, also kann ja auch Fiktion dabei sein. Aber der Regisseur weinte dann beim Abschied in Sofia.
Das stimmt, ja. Ja gut, das hat ja auch ein bisschen den Hintergrund, dass er tatsächlich mich, seitdem ich geboren bin, kennt. Aber das muss ich dazu sagen, tatsächlich, ich habe da kein Theater gespielt. Ich habe ja über zwei Jahre nur auf der Theaterschule, ich habe sie verlassen und dann nahm ich teil an dieser Produktion. Es war meine erste und einzige Theaterproduktion in diesem Land. Und die ich auch nur zur Premiere gebracht habe und das war's.
Bis heute die erste und einzige?
Ja.
Dann nach nie wieder in Bulgarien Theater?
Nein, ich habe gestiert mit deutschen Produktionen und mit Produktionen vom deutschen Theater oder anderen Theatern, aber alles auf Deutsch gespielt. Also keine bulgarische Theaterproduktion. Allerdings habe ich da ein paar Filme gedreht. Ja. Und aber nie Theater gemacht. Und deswegen, wenn ich da gefragt werde, sind Sie ein bulgarischer Schauspieler oder sind Sie ein deutscher Schauspieler? Das fragen mich immer die Bulgaren, die wollen das wissen. Auch in Deutschland will man das wissen. Ich bin kein bulgarischer Schauspieler. Ich bin ein deutscher Schauspieler bulgarischer Herkunft. Meine ganze Karriere, wie man so sagt, hat hier stattgefunden und nicht dort. Außerdem, was spielt das für eine Rolle?
Sprechen wir nochmal über Ihre Kindheit und Jugend. Ja. Samuel Finzi in SWR1. Leute, Ihre Mutter war erfolgreiche Konzertpianistin, Ihr Vater ein populärer Filmschauspieler in Bulgarien.
Und Theater.
Also der Weg in die Kunst, der schien ja vorgezeichnet da für Sie. War das alternativlos oder jetzt auch eine Möglichkeit gegeben, was anderes zu machen?
Es gab keinen. Ich konnte mir nicht vorstellen, was
das
anderes.
Das Leben wie eine Rolltreppe ging es einfach so, automatisch.
Nein, aber ich es war ein bisschen eine Notlösung, weil ich konnte mir nicht vorstellen, mich da an die Universität für irgendein Fach zu bewerben. Allein wegen der Tatsache, dass die Prüfungen für mich nicht zu schaffen erschienen. Da musste man riesen Aufsätze schreiben über bulgarische Literatur und Geschichte und so weiter. Das konnte ich nicht. Das konnte ich nie. Meine waren ganz kurz, immer 3-4 Seiten, das war's dann. Und das hat mich auch nicht interessiert. Irgendwie intuitiv konnte ich mir nicht vorstellen, mir diese ideologiebeladene Unterricht mir daran teilzunehmen. Und die Theater- und Filmakademie schien mir die einzige plausible Lösung für mein Problem. Zumal ich meinen Militärdienst hätte leisten müssen. Und zwar, das war Pflicht. Also ging.
Das musste man nicht als Künstlerkind, oder?
Doch, das musste man. Ja. Was für mich wichtig war, darüber habe ich auch ein bisschen geschrieben in dem Buch, ich musste aufgenommen werden an einer Hochschule, damit, wenn ich meinen Militärdienst leiste, nicht nach 2 Jahren entlassen werde. Sonst sonst hätte ich ein paar Monate länger bleiben müssen. Das war so üblich. Mhm. Und diese paar Monate länger, das wollte ich auf gar keinen Fall mitmachen. Also dachte ich, ich muss aufgenommen werden. Es wäre jetzt keine Tragödie gewesen, wenn ich das nicht geschafft hätte. Aber ich habe mir das irgendwie als Ziel gesetzt. Und dann habe ich gedacht, ach gut, das geht ja auch.
Hat ja geklappt offensichtlich. Wenn man so Künstlereltern hat, sind das auch automatisch tolle Eltern? Sind das auch immer liebende Eltern?
Ich muss sagen, meine, ja. Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber meine waren...
Ja, weil wenn man ihr Buch liest, dann haben sie eine reizende Kindheit gehabt.
Also ich beklag mich nicht über meine Kindheit, tatsächlich. Es war eine schöne Kindheit, tatsächlich, weil sie haben mir meinen Raum gelassen und meine Mutter war natürlich, fühlte sich verantwortlicher für die... für das Lenken meiner Entwicklung sozusagen, schulische Entwicklung. Mein Vater war ein bisschen mehr beschäftigt mit seiner Arbeit, aber immer da. Ich hab nie das Gefühl gehabt, dass ich verlassen worden bin oder vernachlässigt. Die waren immer da.
Ja, diese Enge und das Korsett des Sozialismus, da war ja auch immer wieder die Rede von, auch in Ihrer Geschichte. Wie haben Sie das gespürt als Kind?
Als Kind gar nicht, weil das Kind spürt sowas nicht. Aber irgendwann mit der Pubertät hat man ja schon, allein schon die Klamotten, die wir nicht hatten und die man sehr schwer kam. Also so Dinge, so Äußerlichkeiten, die aber für in diesem Alter sehr wichtig sind. Und die daran, dann gut, Musik haben wir natürlich auch gehört und da kamen Platten, Schallplatten und Kassetten wurden getauscht und so weiter. Wir wussten was. Dann kamen die Filme natürlich, die uns eine ganz andere Welt öffneten und so weiter. Und dann dachte man, dort ist die Freiheit, bei uns ist das Gefängnis sozusagen, so ganz grob gesagt. Mhm. Man wird geprägt von all diesen Dingen. Die Literatur, die wir gelesen haben.
Was hat man da so gelesen?
Es wurden natürlich amerikanische Literatur übersetzt, zum Beispiel, oder Französisch, oder natürlich, Literatur aus dem Westen, die großen Autoren sowieso, die Klassiker, aber auch zeitgenössische. Wahrscheinlich hat man das übersetzt, um uns zu zeigen, wie schlecht man auch in der anderen Gesellschaft lebt. Und dass es da auch Menschen gibt, denen es nicht gut geht. Genauso auch mit den Filmen, die wir guckten. Aber auf der anderen Seite gab es Filme, wie, was ich da beschreibe, ist auch wie von Regisseuren, die so wie Hair von Miloš Forman oder Einer flog übers Kuckucksnest und so weiter. Mhm. Das waren Filme, die wiederum was ganz suggerierten. Zum Beispiel Hair war die Freiheit, nicht wahr? Also,
gab es sowas, was Sie in der Jugend als Schauspieler wahnsinnig geprägt hat? Samuel Finzi?
Was Film betrifft?
Ja.
Ich ging ja sehr häufig in der Cinemathek da in Sofia und da habe ich unglaublich, also die ganze französische Nouvelle Vague, die tschechische Neue Welle, damals Ende der 60er Jahre, die Filme von Forman oder Jerzy Menzel und so weiter. Russische Filme aus den 60er und 70er Jahren, die waren ganz toll. Also wie Michalkow in seinen frühen Jahren oder Konchalowski oder Tarkowski natürlich.
Es gibt wahrscheinlich eine ganze Menge Filme, die einfach so ungesehen irgendwo rumliegen, die wahrscheinlich wahnsinnig faszinierend sind. Und keiner guckt sie mehr.
Heutzutage?
Ja.
Natürlich. Mhm. Also... Doch, Leute gucken Filme, also Cineasten gucken das schon an.
Cinephile. Sind Sie auch Cinephil?
Ja, klar. Ja. Ja.
Also es bleibt trotz der vielen Schauspielerei auch manchmal noch Zeit, sich auch mal einen Film anzugucken.
Ach, ja, klar, selbstverständlich. Ja.
Muss man das auch manchmal, damit man ein bisschen neue Inspiration auch als Schauspieler sammelt?
Immer. Also ich bin neugierig auf alles, was rauskommt. Aber ich mittlerweile in der letzten Zeit habe ich große Lust, mir alte Filme anzuschauen.
Sie gelten ja als Schauspieler so ein bisschen rastlos zu sein. Ehrlich gesagt, wenn man die Listen anschaut mit Theater und Filmproduktionen, dann könnte man den Eindruck auch gewinnen.
Ja.
Welche Art des Spiels liegt Ihnen denn so?
Welche Art des Spiels? Was meinen Sie damit?
Welche Art? Ja, so, ich habe jetzt neulich mal den Trailer gesehen für die neue Almen-Verfilmung. Da hatte ich das Gefühl, Sie spielen so gerne so ein bisschen humoristisch mit dem Augenzwinkern.
Ja, also das ist aber auch so eine Geschichte, die ist ja so eine etwas, diese Verfilmung behält auch diesen ironischen Blick zu dieser Geschichte. Insofern, das mache ich gerne, klar.
Ja. Und was sonst noch so?
Auch alles Mögliche. Also ich bin bereit, alles zu machen. Also ich kann vielleicht eine hohe Tragödie und dann eine Farce dann. Ja. Was sich aber auch nicht großartig unterscheidet. Also wissen Sie, ich denke nie in solchen Kategorien, das ist jetzt eine Komödie und das ist eine Tragödie. Ich denke an Figuren und Situationen. Und die Mittel, das sind dann, die ergeben sich halt. aus der Vorlage.
Aber ich hatte schon das Gefühl, dieses Spiel mit Heino Ferch, das schien Spaß zu machen.
Das macht Spaß, auf jeden Fall.
Gibt es noch mal was, wo Sie Nein sagen? Also wo Sie sagen, ja, nee, also das habe ich mir jetzt durchgelesen, Leute, beim besten Willen. Natürlich. Ich mache ja wirklich alles, aber das nicht.
Nee, ich mache nicht alles und das nicht. Ich mache nicht alles einfach. Aber es gibt Dinge, die mir einfach, wo ich merke, nee, das ist nicht mein Thema und das, darüber möchte ich, ich sehe nicht, warum ich das machen soll. Und aber den Privileg, mir diese Freiheit zu erlauben. Man kann es aber auch sehr früh lernen. Ich habe sehr früh gelernt, Nein zu sagen.
Ich sehe aber auch manchmal einen ganz anderen Samuel Finzi, zum Beispiel in Seneca, da würde ich jetzt Sie auch ganz anders einordnen als jetzt in so einer Almen-Verfilmung oder meinetwegen im Tatort. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Welten. Ja. Kann man die als einen Schauspieler so leicht abdecken oder ist das so eine Gabe, wo Sie sagen, ja, die habe ich?
Das muss jeder für sich entscheiden. Ich traue mich einfach. Ich springe rein und dann überlege ich.
Aber jeder Mensch hat doch auch mal Zweifel. Wie überwinden Sie die?
Natürlich, zum Glück habe ich auch Zweifel. Wenn ich Zweifel nicht hätte, glaube ich, würde ich nicht kreativ sein, weil aus dem Zweifel schöpfe ich dann die Kraft, dann weiterzugehen. Weil wissen Sie, ich sage immer, ich habe Angst, keine Angst zu haben. Und einen Respekt muss man schon haben vor der Sache. Mhm. Aber mich interessiert die Überwindung des Zweifels und der Angst.
Samuel Finzi in SWR 1, Leute, 1989 aus Bulgarien nach Berlin gekommen, seitdem in unzähligen Film- und Theaterproduktionen mitgespielt. Aber es gab ja schon einen Grund, warum Sie damals aufgebrochen sind aus Bulgarien. Die Theaterproduktion war das eine. Gab es dann aber in Bulgarien auch so den, sag ich mal, dass man gesagt hat, ist schon besser, wenn man ins Ausland geht?
Die Sehnsucht, die bestand zumindest bei mir schon seit der frühen Kindheit, aber seit der Pubertät, das hat sich so abgezeichnet, so ein Wunsch, das Land zu verlassen zu wollen. Ich wusste dann noch nicht wie und wann, aber ich wusste, dass es irgendwann mal stattfinden wird. Und so ist es gekommen. Ich war einfach konsequent und Geduld gehabt und dann den richtigen Zeitpunkt erwischt und ich habe es gemacht. Einerseits provoziert von der Umständen, von der politischen Umständen, aber auch vor allem durch die Enge der Gesellschaft. Bulgarien ist kein großes Land und vor allem, wenn man in diesem Milieu aufwächst, dann kennt man schon irgendwann mal alle.
Welches Milieu?
Im Künstlermilieu sozusagen.
Da sind Sie aufgewachsen in Bulgarien?
Meine Mutter ist Pianistin, mein Vater ist Schauspieler und ich kannte all diese Menschen, mit denen ich später, früher oder später hätte arbeiten hätten müssen. Und das war mir viel zu vorhersehbar.
Trotz der Enge des Sozialismus in Bulgarien, Sie haben gesagt, Sie sind im künstlerischen Umfeld, in so einem Bohème-Umfeld aufgewachsen. Waren Sie so ein bisschen privilegiert dann auch im Sozialismus oder kann man das so gar nicht sagen?
Nein, es gab privilegierte Menschen, natürlich, aber meine Familie gehörte nicht dazu, ganz und gar nicht. Wir hatten kein Auto, wir hatten wenig Geld. Also mein Vater und meine Mutter, die waren schon viel zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt und wollten sich auch sozusagen nicht dem System verkaufen, wenn man so grob sagen kann. Und deswegen gab es auch keine Probleme. Jetzt diese Reise zum Beispiel, die ich da beschreibe, die war eine riesen Anstrengung, die zu organisieren für meinen Vater und für meine Mutter. Das war nicht so selbstverständlich. Also man kennt das auch aus der DDR. Man durfte das einfach nicht machen. Ja. Wenn die früher einzeln gereist sind, sagen wir mal, irgendwie mein Vater, um mal seine Verwandten zu besuchen nach Israel oder meine Mutter, ein paar Klavierwettbewerbe, dann nur einzeln. Und immer der Rest der Familie muss im Lande bleiben, damit man sicher ist, dass sie zurückkommen werden. Und oder das Kind zumindest bleibt da als Pfand.
Also es gab diese Enge und es gab trotz Künstlerumfeld, trotz Vater bekannter Schauspieler, Mutter Konzertpianistin, dieses Gefühl, privilegiert zu sein, gab es eigentlich nicht bei Ihnen. Da half auch die jugendliche Beziehung mit Emilia nichts.
Nein, das um Gottes Willen. Nein.
Denn die kam ja aus einer Politikerfamilie.
Richtig.
Aber denkt man eigentlich manchmal nach, als ein Samuel Finzi, der eine tolle Karriere hier in Deutschland gemacht hat, als Schauspieler, eine internationale Karriere eigentlich, sowohl im Theater als auch im Film, als Künstler, manchmal drüber nach, was wohl gewesen wäre, wenn sie dort geblieben wären?
Manchmal denke ich darüber nach und ich bin froh, dass ich nicht geblieben bin. Weil das Land ging in eine Richtung, die mir nicht so wahnsinnig gut gefällt. Natürlich, früher oder spät wird sich das alles normalisieren und dieses Land wird ein normales europäisches Land werden.
Der Schauspieler Samuel Finzi in SWR 1 Leute 1989 ging er weg aus seiner Heimat Bulgarien, hat aber immer noch viele Verbindungen dorthin. Wie hat sich die eigentlich verändert, dieses Land Bulgarien?
Ich habe das Gefühl, dass das Land sich viel zu sehr in eine bürgerliche, spießige Existenz begeben hat. Anstatt, dass sich eine Gesellschaft konsolidiert, dass eine normale Mittelschicht entsteht, mit einem Solidaritätsgefühl entwickelt füreinander. Ganz im Gegenteil, das hat sich zerstückelt und jeder lebt ein bisschen in seiner eigenen Blase. Mhm. Es fehlt sozusagen an eine geistige Orientierung.
Mhm. Kann man das aus der Geschichte des Landes vielleicht begründen, dass es so ist, dass man vielleicht spät erst in die Demokratie gegangen ist im Vergleich zu anderen Ländern?
Ja, tatsächlich, weil Bulgarien bekanntermaßen oder nicht so bekanntermaßen war ja 500 Jahre Teil des Osmanischen Reichs, mhm, bis Ende des 19. Jahrhunderts.
Und zu meiner großen Überraschung hat es an der Seite der Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg
immer
gekämpft.
Immer.
Also an
und
der
im
Seite
Ersten
Deutschlands,
auch.
Nazi-Deutschlands und Italiens.
Ja, immer auf der Seite der Verlierer. Ja. Ja. Aber dazwischen, diese Periode zwischen Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum 44, hatte Bulgarien war auf einmal sehr schnell, vor allem in den 20er und 30er Jahren, hat sich schnell eine bürgerliche Gesellschaft entwickelt. Bulgarien hat sich so sehr geöffnet, hat Handel betrieben, hatte die Intelligenz ging nach Westeuropa und studierte in Wien, in Paris, in London, in Berlin. Man kann es auch in der Architektur in Sofia sehen, wie die Gebäude, also das Zentrum von Sofia, das ist von Anfang der Architektur vom Anfang des Jahrhunderts bis in die 40er, 50er Jahre. Alle möglichen Stile sind da vertreten und es ist schön. Leider nicht so gut gepflegt, aber diese Basis ist vorhanden. Mhm. Nicht nur in Sofia, auch in anderen Städten. Und die bulgarische Währung war konvertierbar in den 30er Jahren auf einmal. Und das wurde leider durch die Machtergreifung durch die Kommunisten, der große Einfluss der Sowjetunion, absolut zerstört.
Der Umschwung ist ja auch ganz anders verlaufen als zum Beispiel in Polen oder in Deutschland. Ganz es gab ja keine Bürgerrechtsbewegung in dem Sinne,
nicht groß,
die auf die Straße gegangen wäre oder aktiv gewesen wäre. Viel weniger.
Es hat sich eine Opposition gegründet, die war getarnt als eine Organisation für die nannten sich Ökologisten oder so, sagen wir mal so. Mhm. Und unter dieser Tarnung wurde sozusagen eine kleine Opposition gegründet. Dann später mit der Mauerfall auf die Straße gegangen sind, aber da war es aber auch erlaubt. Sondern auf die Straße davor sind die Leute nicht gegangen.
Jetzt haben wir so viel Negatives über Bulgarien gesprochen oder sagen wir mal Kritisches. Was schätzen Sie denn besonders an dem Land? Also wenn ich da jetzt hinfahre, weil ich habe schon beim Lesen Ihres Buchs habe ich Lust bekommen auf Bulgarien. Ja. Ich habe Lust bekommen, dahin zu fahren. Und ich möchte jetzt nicht an die Goldküste.
Nein, das sollten sie auch nicht. Die Goldküste ist zerstört. Also genau dieser Abschnitt, da ist total zerstört. Ja. Die deutsche Verwaltung hat es nicht geschafft, diesen Fehler zu vermeiden, der in Spanien damals passiert ist, da an der Costa Brava. Und so. Das ist genau zugebaut bis geht nicht mehr.
Und was macht das Land aus? Sind es die Menschen?
Die Menschen, ich finde die Menschen. Die sind ganz tolle Menschen wiederum. Und die trotzdem, ich habe ja darüber gesprochen, dass es in der Gesellschaft selbst keine Solidarität gibt, wiederum, wenn die Flüchtlingskrise war oder jetzt der Ukraine-Krieg oder das Erdbeben in der Türkei, da gibt es Leute, die sich so wahnsinnig schnell organisieren und unglaubliche Hilfen innerhalb wenigen Tage werden gesammelt, hingeschickt, Leute engagieren sich dafür. Und das ist so ein für mich ein komischer Widerspruch immer, in dem dieses Land lebt. Mhm. Auf der anderen Seite
liegt natürlich auch im Spannungsfeld, ne? Im Norden Rumänien, dann Serbien, Nordmazedonien, Griechenland, Türkei.
So, ja.
Also das ist ja Multikulti, mehr geht ja gar nicht.
Sagt man ja, dass Bulgarien immer so an einer Kreuzung steht, immer in der Mitte.
Zwischen Orient, Okzident
kann man sagen. Und da sind die Kreuzzüge durchgefahren oder durchgelaufen. Und das sind immer irgendwelche Konflikte, da haben stattgefunden. Trotzdem ist es vor allem ein sehr schönes Land. Man denkt gar nicht darüber nach, wenn man sagt, ja, Bulgarien ist am Arsch der Welt. Nein, ganz und gar nicht.
Also jetzt kommt sie doch, die Reiseempfehlung von Samuel
Finzi. Leider die letzten 20 Jahre gab es ziemlich korrupte Regierungen an der Macht. Die geschafft haben, das ziemlich schnell unter die Nagel zu reißen. Und jetzt versucht man seit 2-3 Jahren, diese Korruption und dieser Zerfall zu bekämpfen. Und ich hoffe sehr, dass es auch gelingt. Also es ist jetzt keine, ich kann es nicht verheimlichen, aber innerhalb 2 Jahren gibt es schon demnächst im Sommer die 5. Wahlen, oder? Mhm. Und das spricht schon
gewisse Instabilität.
Ja. Ich sage, man wird so lange brauchen, sich wieder herzustellen. Solange die Kommunisten an die Macht waren, die waren ja 45 Jahre an der Macht, so lange wird auch das Land brauchen, um das zu erreichen, was sie davor
waren. Da bleibt gar nicht mehr so viel Zeit.
Noch 15 Jahren wird schon.
Herr Fitzi, wenn Sie jetzt mal so ein bisschen nach vorne gucken, also wenn Sie mal nach hinten gucken, dann sehen Sie ja, ich habe eine ganze Menge Zeugs gemacht, viel gespielt. Gibt es sowas, wo Sie sagen, das fehlt mir noch in meiner Kollektion, das möchte ich gerne eigentlich noch machen? Oh, wann kommt endlich das Angebot?
Es fehlt vieles, aber jetzt konkret, was fehlt, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich spüre, dass noch was stattfinden muss. Es wird sich konkretisieren bald und es wird sich auch ergeben. Also so funktioniere ich. Ich kann ja auch nicht konkret sagen, was so genau ich jetzt machen
muss. Sie haben gar nichts im Kopf jetzt speziell.
Ja, aber ich weiß, dass noch Türen offen sind, durch die ich noch nicht durchgegangen bin. Mhm. Und das möchte ich auch in den nächsten 20, 30 Jahren machen.
Bleiben wir mal kurz im Jetzt. Also Seneca läuft im Kino. Die fünfte Almen-Verfilmung, haben wir gesagt, kommt dieses Jahr. Fernsehen irgendwann im Herbst, im Ersten. Ja. Was liegt noch an, ganz konkret?
Ich drehe jetzt im Sommer dann wieder eine Serie für Paramount Plus. Ich weiß jetzt nicht, es ist noch sehr spruchreif, was das sein wird, aber das kommt auch noch. Dann schauen wir mal. Es gibt einiges, was so, wie man bei uns sagt, in der Pipeline. Heutzutage ist das immer so eine Sache. Man sagt, ja, ich habe das Projekt und das, und plötzlich wird es verschoben um ein Jahr und das wird verschoben. Aber es gibt ein paar Baustellen, ja.
Ihr Vater, der war und ist immer noch Schauspieler, der auch im ganz hohen Alter immer noch aktiv ist. Ja. Und eigentlich wollte der ja gar nicht, dass Sie in seine Fußstapfen reingehen.
Nee, er wollte das nicht.
Er wollte das heißt, etwas anderes machen.
Er konnte mir das nicht verbieten, aber er hat einfach Angst, dass ich nicht erfolgreich, sagen wir mal, oder dass ich nicht schaffen werde, aus seinem Schatten rauszukommen. Und das war für ihn das Schlimmste, wäre für ihn das Schlimmste gewesen, mich da als Versager zu sehen, der nur aber nach dem Namen beurteilt wird.
Jetzt haben Sie ja heute selber einen Sohn und sehen es jetzt vielleicht auch aus der Vatersicht. Wünschen Sie sich für den auch, dass er nicht in Ihre Fußstapfen tritt, nach Möglichkeit?
Momentan kann ich noch nicht sagen. Aber ich sage immer auch, die Sache ist mit viel Arbeit verbunden. Also, weil man Kinder denken, das ist so easy, wenn man das so den Eltern wahrscheinlich sieht. Ja, er kommt da, geht zur Vorstellung, kommt nach Hause, ist alles gut. Nee, deshalb versuche ich ihm einfach beizubringen, dass es viel Arbeit ist.
Das denken ja viele über die Schauspielerei, dass das so ganz ein freundliches Geschäft ist. Das ist harte Arbeit, ne?
Das ist härteste Arbeit. Ja, das ist Arbeit.
Ja.
Und zwar 24/7, ne? Das ist jetzt nicht von 8 bis 5 nachmittags.
Am Ende gab es doch eine sehr prägende Persönlichkeit in Ihrem Leben. Es ist ein bulgarischer Regisseur, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich Dimitar Gotschew, mit dem Sie dann so die ersten wichtigsten Schritte auf Ihrer Karriere gemacht haben. Viele Inszenierungen, Aufzeichnungen.
Dimitar Gotschew, mit dem habe ich angefangen, Ende 92 zusammenzuarbeiten. Und das hat bis zu seinem Tode gedauert. Also sprich
2013 ist er gestorben, vor 10 Jahren. Hat sie das dann 20 Jahre lang, trotz ihrer fortgeschrittenen Karriere, dann auch schon immer noch getroffen, als er damals gestorben ist?
Der ist immer dabei. Also ich denke oft an ihn, ja. Und ich vermisse ihn. Ich denke auch, bei mir ist er gar nicht gestorben in meinen Gedanken. Mit Freunden reden wir oft über ihn. Ich höre seine Stimme, ich sehe sein Gesicht. Aber es ist keine Traurigkeit damit verbunden. Es ist einfach so. Tatsächlich hat mir Räume oder Möglichkeiten gegeben, wie kein anderer, während meiner Laufbahn. Das war nicht immer einfach miteinander, aber wir hatten ein grundsätzliches Verständnis über alles.
Ich sehe, Sie gehen optimistisch, glaube ich, durch die Welt und haben Sie jetzt...
Ich bin der größte Pessimist von allen, aber ich gehe optimistisch durch die Welt.
Wie äußert sich der Pessimismus?
Nein, ich bin ein Skeptisch. Ich bin Realist. Ich sehe, was gerade auf der Welt passiert und ich sehe nicht die Zukunft so rosig, wie es vielleicht aussieht.
Trotzdem haben Sie irgendwie eine sehr freundliche Geschichte aufgeschrieben, einen autobiografischen Roman. Haben Sie jetzt Geschmack gefunden am Bücherschreiben? Kommt da noch eins?
Oh, das werden wir sehen. Also ich muss überlegen, was eventuell noch kommen könnte daraus.
Da sprechen wir dann vielleicht an gegebener Stelle nochmal drüber. Jetzt bedanke ich mich erstmal. Vielen Dank, Samuel Finzi, für Ihren Besuch in SWR1.
Sehr schön, danke schön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.